Total beglückt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglückt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen eine vertraute Stimme, den Markus, der ja schon häufiger zu Gast war. Hallo Markus.
Hallo, schönen guten Abend.
Und zum anderen den jungen Herren, der auf der Mitgliederversammlung des 1. FC Nürnberg sicherlich die meisten Blicke auf sich gezogen hat, da er ein Kräuter Fürth-Trikot trug. Hallo Sören.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin froh, dass ich hier noch lebendig teilnehmen kann.
Wir wollen natürlich, ich hatte es gerade schon angesprochen, hauptsächlich über die Mitgliederversammlung sprechen, die am Sonntag stattfand. Und ja, angesichts der Länderspielpause gibt es ja sportlich auch gar nicht so viel zu besprechen. Ein bisschen mehr gibt es dann aber doch noch. Der 1. FC Nürnberg hat in der vergangenen Woche seinen neuen Pressesprecher vorgestellt, der durchaus für Diskussionen gesorgt hat. Und wir wollen natürlich ein ganz kleines bisschen vorausblicken auf den kommenden Montag. Da empfängt Darmstadt dann den FCN zum 10. Spieltag. Aber beginnen wollen wir, wie gesagt, mit der Mitgliederversammlung. Es war nicht so übermäßig stark besucht wie in den vergangenen Jahren. Ihr wart beide vor Ort. Vielleicht erstmal so ein ganz allgemeiner Eindruck. Wie hast du die Mitgliederversammlung, die Jahreshauptversammlung wahrgenommen, Markus?
Also ich fand es recht entspannt gestern, muss ich wirklich sagen. Da haben wir schon ganz andere Geschichten erlebt. War wieder in der Meistersingerhalle, wie ich glaube, vor 2 Jahren war es mal in der Frankenhalle an der Messe draußen. Und ja, der Besuch hat mich ein bisschen enttäuscht. Also es waren, glaube ich, 904 Mitglieder da. Hätten ein bisschen stärker sein können, aber zumindest die Anwesenden waren sehr entspannt. Es war ein gutes Klima. Ist niemand niedergebuht worden, wie wir es die vergangenen Jahre schon ein paar Mal hatten. Also von daher war es eigentlich recht schön.
Ja, Sören, am Ende stand ja dieser Satz, kaum haben wir das Derby gegen Fürth gewonnen und alles geht hier reibungslos über die Bühne, ist es letzten Endes so einfach runterzubrechen, dass vielleicht aktuell einfach so ein bisschen eitel Sonnenschein beim 1. FC Nürnberg herrscht und es deswegen auch so schwach besucht war?
Ja, eitel Sonnenschein, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das wirklich herrscht, gerade wenn man jetzt auch nochmal die Zahlen sieht und auch die sportliche Entwicklung des letzten Jahres. Ich glaube, es herrscht einfach allgemein wieder mehr Vertrauen in die handelnden Personen, hatte ich so den Eindruck. Man will jetzt keinen irgendwie zwingend absetzen, man will keinen anzählen. Deswegen war das einfach grundsätzlich eine sehr harmonische Jahreshauptversammlung. Das hatte ich fast eigentlich auch so erwartet, muss ich sagen. Für mich war es sogar fast ein bisschen enttäuschend. Das war meine erste Jahreshauptversammlung, die ich live erlebt habe. Ich kannte ja nur die witzigen Stories aus dem Feuer und da ich als Redakteur ja auch für den Sportteil tätig bin, hatte ich mir hier eine lustige Anekdote erhofft, aber bin jetzt leider arbeitslos nach dem harmonischen Verlauf.
Ja, und jetzt liegt's nicht mal am Fürth-Trikot, ne? Also
müssen wir mal schauen. Ich habe versucht, für den Skandal zu sorgen, aber selbst das ist dann irgendwie gescheitert.
Ja, gab's nur nett aussehende Bilder und keine drohenden Gesten auf diesem Foto. Also wer will, kann sich das bei Twitter angucken. Lasst uns mal so ein bisschen die Jahreshauptversammlung von vorne nach hinten durcharbeiten. Es ging ja dann letzten Endes, der erste wirklich wichtige Punkt war halt, dass der Bilanzbericht oder der finanzielle Aspekt, den Michael Meske vorgestellt hat, und wir alle erinnern uns sicherlich noch an die in Aussicht gestellte schwarze Null, die da letztes Jahr mal im Raum stand, und dann ist jetzt eben doch wieder ein Fehlbetrag da zu verbuchen, 1,9 Millionen Euro, genauso viel wie letztes Jahr. Wer 1 und 1 zusammenzählen konnte vor der Mitgliederversammlung, hat es irgendwo ja auch so ein bisschen erahnen können. Trainerentlassung Alois Schwarz, dann eben die Insolvenz bei Wörl, Grundig nicht mehr Premium-Partner, also dass irgendwo Geld fehlen musste und dass es beim FCN eben auch aufgrund der am Ende ja bisschen verspielten TV-Gelder dann der ein oder andere Euro fehlt, war alles so ein bisschen vorherzusehen. Dennoch 1,9 Millionen Euro, wenn man sich so die Reaktionen in den sozialen Netzwerken durchliest und auch die Presseberichte, die anschließend verfasst wurden, scheinen eine Hausnummer gewesen zu sein, mit denen die wenigsten gerechnet haben, Sören.
Ja, ist in der Tat so. Als ich die Zahl gesehen hatte, war ich auch durchaus ein bisschen negativ überrascht, war in der Höhe dann doch nicht so zu erwarten, finde ich, nachdem er auch im Vorfeld nochmal diese schwarze Null propagiert war. Ich glaube, ein Grund, warum das Ganze so ruhig auch aufgenommen wurde von den Ganzen, war eben diese Transparenz, die Herr Meske einfach ausstrahlt. Er hat es auch nochmal erläutert, dass man mit dem einen oder anderen bilanziellen Kniff diese schwarze Null auch durchaus hätte hindrehen können, was vielleicht in der Ära seiner Vorgänger noch durchaus gängige Praxis gewesen wäre. Aber ich glaube, er hat auch sehr, sehr gut erläutert, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, woher diese Fehlbeträge kommen, bisschen weniger TV-Gelder als vielleicht geplant, der Wegbruch vom einen oder anderen Premium-Partner, die Abfindung für Alois Schwarz, also das sind einfach letzten Endes Gelder, die da einfach in der Planung fehlen. Aber wie gesagt, der Kutschke-Transfer, der Sabiri-Transfer, das sind ja alles Posten, die dann in die neue Bilanz erst reinspielen. Deswegen bin ich persönlich mit der Zahl eigentlich auch relativ entspannt.
Ja, Markus, wie sieht's bei dir aus? 1,9 Millionen, der Kicker hatte, glaube ich, 1 Million letzte Woche vorausgesagt. Insofern ist es natürlich dann fast doppelt so viel gewesen. Wir sind jetzt bei einem Gesamtschuldenstand, der höher ist als zu Miskes Amtsantritt. Sören hat es gerade angesprochen. Miske hatte aber eben auch gesagt, wir hätten das auch ein bisschen hinbiegen können. Und letzten Endes hat er sich eben für den transparenten Weg entschieden. Einer, der aber auch eben vor allem auf Sicherheit bedacht ist. Gerade beim Kutschke-Transfer möchte man eben Forderungen von Dynamo Dresden aus dem Weg gehen. Wie beurteilst du die ganze Situation und den Auftritt von Michael Meske?
Also ich finde, er hat es wunderbar transparent den anwesenden Mitgliedern geschildert, wie sich diese 1,9 Millionen Verlust, die wir in diesem Jahr eingefahren haben, zusammensetzen. Unter anderem ja auch die Tatsache, dass unsere oder viele unserer Sponsorenverträge so gestaffelt sind, dass sie eben eine Progression drin haben. Das heißt, in den ersten Jahren sind die Zahlungen etwas niedriger und mit zunehmender Laufzeit gehen die nach oben. Das sind also viele so Kleinigkeiten, die man jetzt von einem Herrn Voy zum Beispiel nie erfahren hat. Der hat das Ganze immer sehr nebulös dargestellt, fast schon die Mitglieder eingelullt und mit seinem üblichen Schnaps obendrauf hat er dann das Ganze immer noch ein bisschen ins Witzige gezogen und da ist die Präsentation von Herrn Meske schon eine komplett andere gewesen. Er ist auf jeden Punkt in der G&V-Rechnung eingegangen, hat die Bilanz auch. Also ich bin jetzt nicht ganz betriebswirtschaftlich auf der Höhe, aber ich habe also die Punkte soweit verstanden und ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist, die Mitglieder einfach ganz offen und ehrlich zu informieren, weil da ist halt in den vergangenen Jahren echt viel kaputt gemacht worden unter den Vorgängern.
Ja, Herr Voy mit seinem bestellten Feld, das dann irgendwie doch ein bisschen abgeerntet schon war. Wir erinnern uns alle mit Schrecken. Also ist so ein Eindruck, den ich aus der Ferne gewonnen habe, den ihr beide jetzt auch bestätigt habt, dass es sehr offen, sehr transparent, wie wir es aus den letzten beiden Jahren ja auch schon kannten, dargestellt und dargelegt wurde. Und das Fazit von Meske war ja durchaus jetzt kein übermäßig Positives, aber er hat ja so grundlegend gesagt, der Trend ist der richtige. Es ist nach wie vor wirtschaftlich herausfordernd, aber es ist nicht mehr so, dass wir hier kurz davor stehen, die Insolvenz einreichen zu müssen. Insofern natürlich ja durchaus nachvollziehbar, was er da zugrunde gelegt hat. Und man darf natürlich nicht vergessen, so Zuschauerzuspruch war ja jetzt im letzten Jahr in Nürnberg auch eher fragwürdig. Wir hoffen natürlich, dass der sportliche Trend anhält und folglich dann auch wieder mehr Zuschauer den Weg ins Max-Morlock-Stadion finden werden. Und bevor wir zum nächsten Sprecher, Andreas Bornemann, kommen, möchte ich noch ganz kurz mit euch darüber sprechen, wie ihr denn das Presseecho, das darauf folgte, wahrgenommen hat. Die Bild titelte direkt 20,8 Millionen Euro Schuldenclub zum Aufstieg verdammt. Bei Nordbayern konnte man dann lesen, FCN, Risiken und Nebenwirkungen der Schuldenfalle. Da wurde das dann ein bisschen weniger reißerisch dargestellt. Insgesamt ist aber mein Eindruck, nachdem ich mir so einen Überblick da verschafft hatte, der, dass alle, und auch Meske deutete das ja so ein bisschen an, als einzigen Ausweg so richtig nicht den Aufstieg, sondern die Ausgliederung sehen, Markus.
Also ich muss dazu sagen, nachdem ich als einzigen Pressebericht die Überschrift von der Bild gelesen habe und dann kurz online da mal drüber geguckt habe, habe ich mich dem Ganzen ein bisschen verweigert, weil ich schon so auch ein bisschen den Eindruck habe, dass da bei den Mitgliedern, die nicht vor Ort waren, vielleicht irgendwie auch ein bisschen falsches Bild erzeugt werden sollte. Weil das Thema zum Aufstieg, verdammt, ich finde, da hat man Michael Meske ein bisschen die Watte im Mund rumgedreht, weil er hat deutlich gesagt, wenn wir weiter in der zweiten Liga bleiben, dann kann der Verein auch gesunden, aber eben nur in ganz, ganz kleinen Schritten. Und der einzige Weg, das Ganze ein bisschen zügiger anzugehen, wäre natürlich der Aufstieg. Und ich hab ein bisschen so einen Eindruck gehabt, dass das mit dieser Ausgliederung ein bisschen die ganze Zeit, ja, so ein unsichtbarer Begleiter bei dieser ganzen Jahreshauptversammlung war. Und es ist aber nicht wirklich definitiv irgendwie angesprochen worden. Aber man hat, glaube ich, so die Mitglieder schon ein bisschen auch so dahingeleitet, dass viele sich das eben mit zwei Fingern in der Zwischenzeit an einer Hand dann abzählen können, dass wirklich eine Ausgliederung und die Möglichkeit, dass wir Investoren für sowas gewinnen, einfach die einzige Möglichkeit ist, um mittelfristig überhaupt ja auch die Möglichkeit zu haben, in Richtung erste Bundesliga wieder zu denken.
Ja, Florian Zenger schrieb ja bei Clubfans United auch von dem Elefant, der im Raum steht, den alle sehen, aber keiner drüber sprach bezüglich Ausgliederung. Um es nochmal kurz zu diesem NN-Bericht nochmal ein bisschen näher drauf einzugehen. Also Wolfgang Lars schrieb da durchaus detailliert eben von dieser Aufdröselung Kutschke, Sabiri, dass das alles nicht mit einging und so weiter. Aber auch da ist mein Eindruck eben gewesen, dass am Ende die Ausgliederung als, ja, doch auf mehr oder minder lange Zeit unausweichliches Konstrukt auf uns zukommt, eben auch jetzt vor dem Hintergrund, dass Bochum gerade ausgegliedert hat und das dann eben bis zu 20 Millionen, aber also damit eben genau dieser Betrag, der aktuell dem FCN fehlt, um quasi klar Schiff machen zu können, dass da 20 Millionen in die Kassen gespült werden könnten. Wie hast du es wahrgenommen, Sören, diese Berichterstattung im Anschluss eben an die Jahreshauptversammlung?
Eigentlich auch genau, wie es der Markus sagt und auch wie es der Flo auf Clubfans United geschrieben hat. Also dieser Elefant, der stand tatsächlich im Raum und ja, jeder, der nicht die Augen verschließen möchte oder jeder, der vielleicht jetzt nicht diesen romantischen Gedanken an einen EV hat, der natürlich total schön ist, keine Frage. Ich bin auch eher vom Grundgedanken traditionalistisch unterwegs, der sagt, der Fußball entwickelt sich insgesamt in keine gute Richtung, aber ich muss halt mir im Klaren darüber sein, was will ich? Also will ich diesen romantischen Gedanken eines EVs die nächsten Jahre leben und vielleicht auch in Kauf nehmen, dass der Verein dann irgendwann da spielt, wo jetzt 68 München spielt? Oder will ich halt wirklich sagen, ich will im Profifußball weiterhin konkurrenzfähig bleiben und dann führt, glaube ich, kein Weg daran vorbei an einer Kapitalgesellschaft. Allein schon, weil ich auch glaube, dass der EV mittelfristig aus steuerrechtlichen Gründen so nicht mehr existieren kann. Will mir wirklich jemand erzählen, dass ein Verein wie Schalke 04 keine Gewinnerzielungsabsicht hat? Also ich glaube, das ist auf Dauer so nicht mehr haltbar. Und das ist ja auch immer eins der Argumente, was Herr Meske völlig zu Recht anbringt. Keiner weiß, ob der EV so in 5 oder 10 Jahren wirklich noch bestehen kann. Und um diesen Schuldenberg abzubauen, selbst ein Aufstieg garantiert den Abbau dieser Schulden auf keinen Fall. Ich meine, klar, man könnte jetzt argumentieren, verkauft man Löwen im Sommer vielleicht mal für 8 bis 10 Millionen, wäre die Hälfte der Schulden schon getilgt. Aber Transfereinnahmen lassen sich, finde ich, nie zu 100% sicher planen. Siehe Erras, der hätte vielleicht auch 8 Millionen gebracht, verletzt sich schwer, bringt da gar nichts. Also ich glaube, es führt einfach kein Weg an der Ausgliederung vorbei und das ist auch so ein bisschen das Presseecho, denke ich, gewesen. Die Bild-Zeitung formuliert natürlich immer ein bisschen überspitzt in der Schlagzeile, aber der Grundgedanke im Artikel war ja dann auch im Prinzip der gleiche. Also es führt mittelfristig einfach keinen Weg daran vorbei.
Ja, im Prinzip ja, hast du es gerade auch angesprochen, Mieske, offen, ehrlich, auch eben mit der Ankündigung, dass diese Ausgliederung im Raum steht, dass potenzielle Investoren zu Beginn des Jahres 2018 dann vorgestellt werden sollen. Das Thema Ausgliederung stand ja schon mal sehr, sehr deutlicher im Raum, als es aktuell tut. Jetzt wurde es dann so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Also das wird uns auf jeden Fall noch eine Weile begleiten. Und ja, ich glaube, mir geht es da so ein bisschen wie Sören. Man möchte das nicht so richtig wahrhaben, aber es ist wohl auf lang oder kurz nicht so richtig abzuwenden. Und wie du schon sagst, der Aufstieg garantiert ja nicht den Schuldenabbau von 20 Millionen. Es sei denn, man beschließt, man steigt auf, nimmt alles, was man mehr an TV-Geld kriegt, um das komplett quasi zum Schuldenabbau zu nehmen und steigt dann einfach sang- und klanglos wieder ab. Aber das ist ja auch nicht das, wofür man dann gearbeitet hat. Und wäre, glaube ich, auch schwer zu verkaufen im Jahr darauf auf der Mitgliederversammlung. Von daher sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir sprechen gleich dann über die Vorträge oder über die Aussprachen von Andreas Bornemann und natürlich auch von Dr. Thomas Kretlein und dann natürlich auch über die Wahlen zum neuen Aufsichtsrat und alles, was sonst noch auf der Jahreshauptversammlung geschehen ist.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten.
Tiefpunkte. Wie alle wissen, hatten wir ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte. Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Den finanziellen Aspekt der Jahreshauptversammlung, den haben wir abgehakt hier bei Total Beklubbt. Markus und Sören sind immer noch zu Gast, waren beide vor Ort und wir wollen uns nun noch so ein bisschen weiter durch das Event am Sonntag in Nürnberg durcharbeiten. Und das nächste, was wir besprechen müssen, ist Andreas Bornemann, Vorstand Sport, der sich dann ja eben logischerweise zu den sportlichen Geschehnissen im letzten Jahr äußern durfte. Sören, er hat natürlich nochmal Stellung genommen, dann vor allem auch zur Entscheidung, Alois Schwarz entlassen, dann eben auf Michael Köllner zu setzen. Wie fandest du seinen Beitrag und auch eben seine Begründung für die getätigten Entscheidungen?
Also seine Präsentation an sich, er tut sich ja, sagt das ja auch immer zu Recht, er tut sich sehr schwer, nach Michael Meske zu reden, weil Meske natürlich ein sehr, sehr guter Präsentator ist, sehr eloquent, mit sehr, sehr guten Folien auch, sehr klar strukturiert und übersichtlich, wo ich hingegen die Folien von Herrn Bornemann, also man hatte im Publikum schon ein bisschen Probleme, die Folien wirklich zu lesen, weil es teilweise einfach sehr klein dargestellt war. Die Art und Weise seiner Präsentation fand ich jetzt auch eher mittelmäßig, sage ich mal. Also er hat im Prinzip halt einfach das Jahr kommentiert, zusammengefasst, ohne da jetzt wirklich tiefer auf irgendwas einzugehen. Mir kam zum Beispiel die Bewertung von Alois Schwarz ein bisschen zu kurz. Also man hört ja aus vereinsinternen Kreisen leider immer wieder, wie schlecht doch wirklich seine Trainingsarbeit war und wie schlecht auch sein Verhältnis ins NLZ war. Wohingegen jetzt Herr Bornemann doch herausgestellt hat, dass man sich gerade für Alois Schwarz entschieden hat, weil er ja früher auch U23-Trainer bei Kaiserslautern war. Und ja, puh, ich hatte den Eindruck, Herr Bornemann war eben bei dieser Schwarz-Entscheidung nicht vollumfänglich über die Person Alois Schwarz, über das Arbeiten von Alois Schwarz im Bilde, sondern hat sich halt irgendwie angeguckt, okay, Sandhausen war jetzt mit relativ geringen Mitteln relativ erfolgreich, also muss das auch ein guter Trainer sein. Wenn man jetzt gesehen hat, wie sich die Mannschaft unter Alois Schwarz entwickelt hat und wie die sich jetzt unter Michael Köllner entwickelt, muss man einfach sagen, Alois Schwarz war auf gut Deutsch wirklich ein Griff ins Klo, der uns sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Also nicht nur die Ablösesumme, sondern dann auch die Abfindung. Das heißt, Andreas Bornemann ist ja wirklich direkt mit Schuld an diesen 1,9 Millionen Euro Miesen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Und dafür, finde ich, war es einfach sehr fast schon emotionslos eigentlich, wie über diese Personale gesprochen wurde. Es gab auch im Nachgang keinerlei Diskussionen. Ich meine, gut, ich hatte ehrlich gesagt auch keine Lust, mich da ans Mikro zu stellen und einen Redebeitrag darüber dann zu machen. Ja, ansonsten lässt sich über die Präsentation wirklich nicht so viel sagen, weil es einfach nur nochmal eine Zusammenfassung des Gesamtjahres war.
Gehst du da konform, Markus, mit Sören, dass ja letzten Endes es einfach eine Zusammenfassung war und dass du dir auch mehr gewünscht hättest zur Personalie Alois Schwarz?
Ja, er hat halt die Saison in vier Phasen eben aufgeteilt. Und er ist jetzt nicht sehr tief in das Thema Alois Schwarz dann reingegangen. Er hat halt die Gründe genannt, die für Alois Schwarz gesprochen haben, ist aber jetzt dann auch nicht sehr intensiv drauf eingegangen, dass das ja eigentlich im Prinzip eine komplette Fehlbesetzung war. Wobei ich ehrlich gesagt auch sagen muss, das Thema ist für mich persönlich abgehakt, wenn man bedenkt, was sein Vorgänger an falschen Trainerentscheidungen hatte, hat er jetzt diesen einen Schuss mal frei gehabt. Er hat mit Sicherheit daraus gelernt, dass er sich in künftige Trainer einfach ein bisschen besser auch noch anschaut. Und von daher glaube ich, dass das soweit auch in Ordnung war. Es ist aber auch bei den Mitgliedern, denke ich, genau so angekommen, weil eben keine großen Nachfragen dann bei der Aussprache gekommen sind und so weiter. Von daher, ja, spricht so ein bisschen, warum so arg zurückblicken. Die letzte Saison, die war gruselig, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und schauen wir einfach nach vorne. Und das war ja auch so das ganze Feedback, was auch in Bezug auf die Person von Michael Köllner dann auch im Rahmen der Mitgliederversammlung dann auch kam.
Ja, also letzten Endes dann einfach Haken dran an die Geschichte und ab nach vorne schauen. Es hat dann Dr.
Darf ich?
Ja, natürlich.
Nur kurz ergänzen, vielleicht, also mir geht's in keinster Weise, ich will das nur klarstellen, hier um Bornemann-Bashing oder sowas, um Gottes Willen, sondern mir wäre einfach nur nochmal so eine kritische Betrachtung wichtig gewesen, um halt vielleicht so einen Fehler in der Zukunft zu vermeiden oder eine Strategie zu haben, wie man so einen Fehler eben vermeidet. Also sprich klarzustellen, warum hat man sich für Alois Schwarz entschieden und Bornemanns Argumente mit, der war U23-Trainer, der war in Sandhausen gut, ist ja alles schön und gut, aber da gibt's ja viele Trainer, die theoretisch das vorzuweisen haben und trotzdem wieder ein Griff ins Klo sein könnten. Also quasi, nach welchen Kriterien wählt man aus oder so ganz klassisch, was ist das Lessons Learned aus Alois Schwarz? Darum ging es mir nur.
Alles klar. Ja, nachvollziehbare Gründe oder nachvollziehbare Punkte, die du da anführst. Ja, lasst uns weiterschauen. Danach hat der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Thomas Kretlein gesprochen. Auch da ist es Sören wahrscheinlich schnell zusammengefasst, was letzten Endes gesprochen wurde.
Ja, da gibt es eigentlich auch wirklich relativ wenig dazu zu sagen. Er hat nochmal die gute Arbeit des Aufsichtsrats herausgestellt, die ich dem Aufsichtsrat auch so attestieren kann. Also allein schon in den Personalentscheidungen, die der Aufsichtsrat dann hauptverantwortlich treffen musste mit Michael Meske und Andreas Bornemann, hat man, denke ich, zwei gute Kandidaten gefunden. Bei Meske würde ich sogar sagen, einen sehr, sehr guten Kandidaten. Auch das allgemeine Auftreten des Aufsichtsrats, finde ich, war jetzt in den letzten zwei Jahren gut. Mir war Gretlein am Anfang seiner Amtszeit ein bisschen viel vor der Kamera, was natürlich auch der Gesamtsituation geschuldet war. Daraus hat er, denke ich, einfach gelernt. Und der Aufsichtsrat wird jetzt in der Öffentlichkeit relativ wenig wahrgenommen. Und das erachte ich als ein sehr, sehr positives Signal. Deswegen habe ich jetzt eigentlich zu seiner Präsentation gar keine großen Anmerkungen. Das war absolut okay. Er spricht gut und war jetzt inhaltlich überhaupt nichts Überraschendes dabei.
Markus, es wurde ja im Nachhinein dann so ein bisschen in Kretleins Aussagen reininterpretiert, würde ich behaupten, dass den beiden Vorständen Miske und Bornemann womöglich eine Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt worden oder werden könnte. So rum ist es richtig. Siehst du das ähnlich?
Also muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so so rausgehört, wenn ich da so nachdenke. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, also zumindest bei Michael Meske, da gehen wir, glaube ich, alle konform, was Besseres als er hätte uns in dieser Situation und zu dem damaligen Zeitpunkt nicht passieren können. Und ich glaube, auch Andreas Bornemann ist da mit nach so ein bisschen, ja, holprigen Start eben auch mit der Personalie Alois Schwarz und auch vielleicht ein, zwei Spielerverpflichtungen, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig glücklich waren, aber ist da jetzt doch recht gut in die Spur gekommen. Und ich wüsste eigentlich auch nicht, was da gegen eine Vertragsverlängerung sprechen würde. Ich meine, wir müssen auch immer ein bisschen aufpassen. Es ist zwar immer leicht gesagt, ja, und so Vertragsverlängerung schieben wir ein bisschen hinten an. Wenn der FC Bayern jetzt schon fast 2 Millionen Euro für einen Co-Trainer, für einen Zweitligisten bezahlt, für ein Dreivierteljahr auf der Bayernbank, dann sollten wir echt aufpassen, wenn wir da handelnde Personen haben und sei es im Vorstand, dass wir die schon auch ein bisschen an uns binden dann.
Ja, auch so wird man im Zweifelsfall schuldenfrei, ne? Schauen wir mal. Ja, gut, dann belassen wir es dabei. Zur Rede von Thomas Kretlein, Entschuldigung, gibt's gar nicht so viel mehr zu sagen. Und dann widmen wir uns der Wahl des Aufsichtsrates. Insgesamt waren es 5 Kandidaten, die gewählt werden konnten. Darunter eben die 3, die ausgeschieden sind. Das waren eben Thomas Kretlein, Stefan Müller und Günther Koch. Und dann konnten eben 2 neue Mitglieder, hätte es 2 neue Mitglieder geben können, die es am Ende ja dann aber nicht wurden. Andreas Hock und Erwin Schwab. Und nach allem, was ich gelesen habe, Sören, war deren Präsentation jetzt nicht so pralle, dass man irgendwie auch nur den Ansatz, im Ansatz hätte denken können, okay, einer von beiden schafft es da rein.
Ja, also da muss man jetzt echt aufpassen, dass man sich nicht über die beiden lustig fast schon macht. Prinzipiell, glaube ich, gebührt jedem Respekt, der sich für dieses Amt bewirbt und der sich auch dieser Situation stellt, da vor 1000 Leuten präsentieren zu müssen, was nicht so einfach ist. Aber also Andreas Hock war viel zu angriffslustig. Also er hat wirklich versucht, so auf Pseudo-Angriff irgendwelche Dinge heraufzubeschwören, die es eigentlich gar nicht gibt, was ich auch sehr befremdlich fand. Er wollte mehr Kommunikation aus dem Aufsichtsrat in die Öffentlichkeit, was, finde ich, absolut nicht Sinn und Zweck des Aufsichtsrats ist. Für die Kommunikation habe ich einen Vorstand, Michael Meske, der dafür verantwortlich ist. Und ich bin eigentlich ehrlich gesagt eher froh, dass der Aufsichtsrat fast nicht mehr in die Öffentlichkeit kommuniziert, außer vielleicht auf irgendwelchen Veranstaltungen mal Präsenz zeigt. Aber ich finde, über Vereinsbelange hat sich der Aufsichtsrat öffentlich nicht zu äußern. Und deshalb hat Herr Hock eigentlich eher propagiert und das Ganze auch sehr angriffslustig und hat dann auch, finde ich, hanebüchene Dinge wie jetzt ein Stadionmagazin ins Feld geführt. Was ist, finde ich, wir reden ständig über Kosten. Und man redet auch über Digitalisierung. Ich will aber ein Stadionheft erhalten. Also da tue ich mir dann schon sehr, sehr schwer mit solchen Argumenten. Also das bringt den Verein halt, finde ich, auch nicht weiter. Und Herr Schwab war, einfach nur schwach. Also der konnte einem fast leid tun eigentlich. Der war völlig fehl am Platz irgendwo. Ich möchte ihn als Mensch oder sein Handeln und Tun überhaupt nicht bewerten. Aber sein Auftreten war einfach so, dass er unwählbar war.
Ja, das Stadionheft war ja neulich irgendwo, habe ich da was gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, aber da war das schon mal Thema, nachdem es ja jahrelang immer als eines der besten ausgezeichnet wurde, dann eingestampft wurde von Meske, eben aus Gründen der Kostenersparnis, ist das neulich kurz vor der MV irgendwie nochmal hochgekocht und ja, vielleicht hat sich Herr Hock gedacht, da haue ich jetzt nochmal drauf. Markus, ja, wie hast du es gesehen? Im Prinzip dann ja eine klare Wahl, vom Ergebnis her ja auch der Einzige, der so ein bisschen gewackelt hat, war Günther Koch. Die anderen beiden, Kretlein und Müller, ja sehr, sehr deutlich wiedergewählt worden. Und ja, wir wissen alle, Günter Koch, das ist eine Personalie, an der reibt man sich aber auch eher letzten Endes ja relativ souverän dann wieder eingezogen. Und letzten Endes eben Hock dann ohne Chance. Und jetzt habe ich den Namen direkt vergessen, es tut mir furchtbar leid gerade. Schwab, Entschuldigung.
Erwin Schwab, ja.
Ja. Letzten Endes, ja, hatte Sören gerade schon gesagt, auch letzten Endes ohne Chance. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, also mir haben eigentlich die Argumente gefehlt, überhaupt einen Wechsel im Aufsichtsrat zu wollen. Herr Schwab kam dann mit dem Totschlagargument, er möchte irgendwann die 10. deutsche Meisterschaft des 1. FC Nürnberg erleben. Ich glaube, gestern war keiner in der Halle, der sich das nicht wünschen würde, aber ein bisschen auf dem Boden der Realität sollten wir schon alle bleiben. Von daher, ja, der Rest seiner Präsentation hat mich jetzt nicht irgendwie angefixt, ihn da zu wählen. Herr Hock, ja, war ein bisschen auf Krawall gebürstet, ist aber dann bei der Nachfrage von den Mitgliedern, von einigen Mitgliedern dann auch ein bisschen auseinandergenommen worden. Also, zum Beispiel hat er ja den bestehenden Aufsichtsrat ziemlich angegriffen. Gleichzeitig war aber nicht bei denjenigen, die dem Aufsichtsrat die Entlastung verweigert haben. Da hat ihn ein Mitglied dann drauf angesprochen. Und ja, von daher war es für mich eigentlich schon nach der Präsentation der fünf Kandidaten eigentlich schon klar, dass Stefan Müller, Thomas Gretlein und Günter Koch wieder einziehen. Ich möchte auch noch zum Günter Koch einfach sagen, ich denke eben halt auch, dass wir gerade so jemanden wie Günter Koch im Aufsichtsrat auch brauchen, der keiner Konfrontation aus dem Weg geht, der sich bewusst auch mit bestimmten Gruppierungen reibt. Da ist dem Verein und diesem Gremium auch viel, viel mehr geholfen, als wenn wir jetzt da jemanden haben, der mit allen lieb Kind sein will und Dinge einfach nur so abnickt. Das ist ja das, was vielfach auch dem derzeitigen Aufsichtsrat nachgesagt wurde, dass das ein Gremium ist, wo jeder alles nur abnickt, was der Vorstand macht. Und ich glaube, mit Günter Koch ist da mit Sicherheit auch jemand drin, der da den Entscheidungen sehr, sehr kritisch auch gegenübersteht.
Gut, dann belassen wir es dabei. Ach, doch eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Ich finde es immer sehr schön, wie vor der Mitgliederversammlung Günter Koch bilanziert, was er in dem Jahr gemacht hat. Ich finde es irgendwie, das hat so eine kindliche Naivität von Leistungsnachweis wie in der Schule. Aber irgendwie finde ich es auch ganz nett zu sehen, was er so im Jahr gemacht hat. Finde ich irgendwie ansprechend. Aber gut, belassen wir es dabei. Wir wissen, wer die neuen Aufsichtsräte sind, oder es sind ja letztendlich die alten Aufsichtsräte. Wir haben darüber gesprochen, wie sich Gretlein und Bornemann geäußert haben. Und dann gab es noch zwei Punkte, die zu etwas mehr Diskussionen dann geführt haben. Zum einen ging es um die Beitragsänderung und zum anderen hatte es was mit einer Satzungsänderung zu tun. Darüber werden wir uns bei Total Beklubbt gleich unterhalten.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
6 Stunden hat die Jahreshauptversammlung gedauert. Wir sind jetzt bei einer halben angelangt, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende. Wir möchten noch über die beiden großen Diskussionsthemen an diesem insgesamt doch eher diskussionsarmen Nachmittag sprechen. Und das war zum einen die Vereinfachung und Entröselung des Beitragswesens für die Mitglieder des 1. FC Nürnberg und zum anderen eine Satzungsänderung hinsichtlich dessen, wer denn in den Aufsichtsrat berufen wird. Wir fangen mit den Beitragsänderungen an. Markus und Sören sind nach wie vor zu Gast. Sören, es sollen nur noch 3 Beitragsarten geben. Vollzahler 60 Euro, ermäßigt, das ist dann Kinder, Jugendliche von 7 bis 20 Jahre und Schwerbehinderte für 40 Euro und Kinder bis 6 Jahre sind 20 Euro. Und damit gibt es gefühlt nur noch ein Drittel dessen, was es bisher gab. Also erstmal fallen ganz viele Leute raus, die bisher ermäßigt waren, zum Beispiel eben Studenten. Es gibt aber eben auch ein ganz klar gestaffeltes 20, 40, 60. Man möchte eine neue Mitgliederkampagne fahren ab 1.11. unter dem Motto mit 5 Euro bist du dabei. Also dann quasi der runtergerechnete Beitrag pro Monat. Und dennoch hat das Ganze zu einem relativ intensiven Austausch, möchte ich es mal nennen, geführt.
Ja, also prinzipiell möchte ich da erstmal sagen, ich finde es super, wie Mieske, vielleicht auch dann in Kombination zusammen mit dem Aufsichtsrat, Probleme im Verein erkennt. Also sei es jetzt das neue Corporate Design, was ich wirklich klasse finde, sei es die Merchandising-Thematik, sei es die Online-Shop-Thematik, sei es die Standort des Fanshops-Thematik, das erkennt Herr Mieske hervorragend. Das Thema Mitgliedsbeitragsstruktur, das diskutiere ich mit Freunden eigentlich schon seit, ich weiß gar nicht wie lang, 5, 6 Jahren. Wir waren immer der Meinung, absolut Kraut und Rüben, total undurchsichtig, riesen Verwaltungsaufwand. versteht ja kein Mensch, warum zum Beispiel jetzt auch jemand, der 50 Kilometer außerhalb vom Stadion wohnt, einen anderen Beitrag zahlen soll als jemand, der einen Kilometer näher dran wohnt. Also macht für mich überhaupt keinen Sinn. Deswegen finde ich den Grundgedanken erstmal, diese Beitragsstruktur zu vereinfachen, vollkommen richtig. Man muss einfach wissen, wenn ich FCM-Mitglied werden will, dann gibt's ermäßigt und den Vollzahler. Und für mich, wie gesagt, genau der richtige Schritt und macht absolut Sinn. Darüber hinaus finde ich es auch richtig, den Vollzahlerbetrag zu senken, um einfach auch wirklich mehr Mitglieder zu bekommen, weil 95 Euro im Jahr, das schreckt vielleicht doch den einen oder anderen ab. Dieser Weg mit 5 Euro bist du dabei, ist dann auch genau richtig, keep it simple, mach den Leuten klar, 5 Euro im Monat, das tut eigentlich keinem weh. Warum das Ganze so kontrovers diskutiert wurde, fand ich dann doch ganz interessant. Jeder fordert ja immer vom Verein, sich finanziell zu konsolidieren und Wege zu finden, wie man den Verein auf gesunde Beine stellen kann. Wenn es dann allerdings an den eigenen Geldbeutel geht, dann finden es die meisten dann plötzlich nicht mehr ganz so lustig und so spannend. Ich fand es wieder total faszinierend und vielleicht auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, wie lange da über 10 Euro im Jahr diskutiert wurde, was die meisten halt wirklich so betrifft. Also für die meisten waren es wirklich eine Beitragserhöhung irgendwie von 10 Euro, wie zum Beispiel für Rentner oder für OFCN-Mitglieder. Da wurde sich echauffiert, als würde man die Leute jetzt wirklich ausnehmen wollen. Ich meine, wir reden da irgendwie von einem Betrag von bisschen über 80 Cent pro Monat. Das ist ja wirklich gar nichts. Also dann auch dieses Argument, ich bin Auswärtsfahrer, ich unterstütze den Club überall, zählt für mich jetzt wirklich nur bedingt. Ich war selber schon auf vielen Auswärtsfahrten in Fanbussen dabei. Wenn ich überlege, wie viel Geld da an Autobahnraststätten für Dosenbier gelassen wird, dann steht es für mich in keinem Verhältnis zu der Diskussion über 10 Euro. Und wie gesagt, wenn ich doch Interesse daran habe, dass es meinem Verein gut geht oder der Verein auf dem Weg der Konsolidierung ist, dann dürfen mich 10 Euro wirklich nicht abschrecken. Also ich habe die Diskussion ehrlich gesagt nicht verstanden und die wurde dann am Ende auch, glaube ich, mit dem Satz beendet, trink einfach 3 Seidler weniger im Jahr und dann hast du die 10 Euro wieder drin. Bei den Rentnern verstehe ich so ein bisschen, dass sie sich auf den Schlips getreten fühlen. Ich bin auch der Meinung, irgendwo Rentner sollten Ermäßigungen kriegen, aber auch da das Gegenargument, sehr vernünftig von Herrn Meske oder auch von Herrn Gretlein, man wollte den Verwaltungsaufwand für Mitgliedsbeiträge so gering wie möglich halten und das ist genau der richtige Schritt. Senk Kosten, senk wirklich auch Zeitaufwände, um kleine Beträge irgendwo zu verwalten, damit das alles in einem gesunden Verhältnis steht. Von daher sehe ich der Beitragsänderung absolut positiv gegenüber.
Das ganze Beitragswesen, ich habe es jetzt gerade nochmal aufgerufen, ist natürlich wirklich ein sehr verworrenes gewesen. Also Stand jetzt sind es ja 95 Euro eben für Einzelmitglieder Erwachsene. Es gibt ja noch den ganz ominösen Familienmitgliedsbeitrag, den weiß ich nicht, wer den abschließt, aber 160 Euro sind es dann da. Rentner bezahlen 45 Euro, Fanclub-Mitglieder eben 50 Euro. Dann diese außerhalb eines 50 Kilometer Luftlinie um das Max-Morlock-Stadion, Radius 60 Euro, Schüler über 18, Studenten, Azubis, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende 40, Jugendliche 14 bis 18 40 und Kinder bis 13 36 Euro. Also tatsächlich halt relativ kompliziert, wie Sören gerade schon sagte, keep it simple. Und eben dieses Argument, wir müssen in aller Regel halt 10 Euro mehr bezahlen. Also ich muss dann zum Beispiel 20 Euro mehr bezahlen. Hebt mich jetzt nicht wirklich an, bin ich ganz ehrlich. Fühle ich mich auch nicht auf den Schlips getreten. Aber Herr Miska hat ja auch was gesagt, Markus, nämlich, dass erstmal 50.000 Euro flöten gehen, weil eben der Beitrag für Einzelmitglieder um 35 Euro sinkt.
Ganz genau. Das ist was, wo den Leuten vielleicht auch im ersten Moment jetzt gar nicht mal so bewusst war, aber da haben sie eigentlich auch die wenigsten drauf geguckt, weil die meisten, wie Sören eben schon gesagt hat, haben erst einmal nur auf den eigenen Geldbeutel geguckt. Aber was ich eigentlich noch viel spannender finde in dieser ganzen Diskussion, war auch die Tatsache, dass wir zum Beispiel 40.000 Mitglieder in den OFCNs haben. Und nur ein relativ geringer Anteil dieser Leute dann auch wirklich Mitglied im Verein ist. Und was die ganze Geschichte noch ein bisschen sehr verworren macht, ist die Tatsache, wenn jemand Mitglied in einem OFCN ist, dann hat der gewisse Geldwerte Vorteile, dass er eben Rabatt bekommt auf Einkäufe im Fanshop und lauter solche Dinge. Und das sind eben alles Sachen, die rein rechtlich gesehen, steuerrechtlich auf sehr, sehr wackeligen Füßen stehen. Und das haben, glaube ich, Gretlein und Meske auch angekündigt, dass das so ein Punkt ist, wo man sich auch ein bisschen Gedanken machen will, ob das weiterhin so der Fall ist mit diesen ganzen Vorteilen, die da gewährt werden.
Ja, du hast es angesprochen, also das Finanzamt wird höchstwahrscheinlich eben diese Geschichte einkassieren. Meiner Meinung nach auch zu Recht, also einfach mal aus einem Gerechtigkeitsempfinden heraus. Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag und bekomme genauso viel Ermäßigung wie irgendjemand, der einen Fanclub, der aber nichts direkt mit dem Verein zu tun hat, einen Beitrag bezahlt, macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Und diese Zahlen, die du genannt hast, sind natürlich sehr, sehr spannend, weil der erste FC Nürnberg um die 16.000 bisschen mehr Mitglieder aktuell hat, aber eben 40.000 Mitglieder in offiziellen Fanclubs organisiert sind und davon aber eben wiederum, ich meine 5% wären dann, von 5% wäre die Rede gewesen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, sind davon wiederum nur Mitglied. Also die Schnittmenge zwischen beiden ist natürlich sehr, sehr klein und das ist was, wo man sicherlich anknüpfen kann und ein Argument, das ich, weiß ich nicht, ob ihr das ähnlich seht, sehr, sehr gut fand, dass Herr Meske, glaube ich, vorgebracht hat, war, warum ist es wichtig, dass viele Mitglieder sind? Ja, einfach, weil es in der Außendarstellung eine Relevanz für Sponsoren hat. Also wie wird dieser Verein wahrgenommen? Wie viel Rückhalt hat er in der Bevölkerung? Und das ist ja was, da muss man immer wieder Dynamo Dresden ja sehr, sehr positiv hervorheben, die es ja geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit ihren Mitgliederlevel auf ein Niveau zu heben, wo viele Bundesligisten Probleme haben, Schritt zu halten. Aber das zeigt eben, dass dieser Verein in der Stadt unglaublich tief verankert ist, macht es dann natürlich Sponsoren auch leichter, sich da zu engagieren. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, Sören?
Also ich sehe es aus zwei Gesichtspunkten. Einmal exakt, wie du sagst und wie das Meske ja auch dargestellt hat, es geht darum, Sponsoren zu zeigen, guckt, wie viel wir sind. Und es ist ja auch angedacht, mit Sponsoren diverse Aktionen durchzuführen, wie zum Beispiel Rabattaktionen. Wenn jetzt ein potenzieller Sponsor dann sagt, ich spreche 30.000 Leute an, ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Hebel dem Sponsor gegenüber als bei 15.000 Leuten. Das ist mal das eine, also da ist eigentlich deinen Ausführungen auch gar nichts mehr hinzuzufügen, das sehe ich genauso. Und der andere Hebel, ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber ich glaube, dass man diese Kampagne bewusst auch jetzt startet, im Vorgriff auf eine potenzielle Ausgliederung. Ich formuliere es jetzt mal ein bisschen überspitzt, vielleicht bewusst. Je mehr Mitglieder jetzt vielleicht neu dazukommen, desto kleiner wird dann vielleicht auch die Stimme der Ausgliederungsgegner. Also vielleicht ist das auch so ein Hintergrund, warum man zum Beispiel auch den Beitrag der Vollzahler einfach niedriger macht, um diese Hemmschwelle, um als Mitglied einzutreten, kleiner zu machen, um eben vielleicht dann am Ende des Tages mehr Mitglieder pro Ausgliederung zu haben.
Die dann natürlich, muss man ja aber auch sagen, erstmal alle zur Versammlung kommen müssten. Also das ist ja immer so ein Punkt. Du kannst ja, jetzt waren es eben aktuell 16.525 am 5. Oktober, sagt zumindest Wikipedia. Aber wenn dann halt nur 900 da sind, sind ja trotzdem diese 900 nur stimmberechtigt. Also insofern, ja, Mitgliedschaft alleine, Schandal oder Asche auf mein Haupt, ne, ich war ja auch nicht da, heißt ja nicht, dass man mitbestimmt, also.
Absolut, aber ich glaube, da hat man jetzt auch an den Beispielen der letzten Ausgliederungen von Bochum und Stuttgart gesehen, wenn es wirklich um dieses Thema Ausgliederung geht, dann ist da wirklich, übertrieben gesagt, Gott und die Welt da, also. Ich glaube, in Bochum hatten wir sogar noch in der Nebenhalle über einer Leinwand die Übertragung, das war ja echt Wahnsinn, die Bilder da. In Stuttgart hat man irgendwie die komplette Gegengerade voll gehabt. Also ich glaube, wenn es um das Thema Ausgliederung geht, dann geht wirklich auch jeder hin, weil diese Mitgliederversammlung war wirklich fast langweilig und wirklich rein informativ. Da ging es jetzt eigentlich bis auf die Aufsichtsratswahlen jetzt, finde ich, um keine gravierende Entscheidung.
Ja, Markus, wie siehst du die ganze Geschichte, gerade vor dem Hintergrund eben viele Mitglieder und wenig Schnittmenge oder wenig Mitglieder, große OFCN-Zahl, so rum ist es richtig?
Ja, der Punkt ist einfach, der Club bezeichnet sich ja auch immer als einen Verein, der in der Region extrem tief verwurzelt ist. Und von daher finde ich es ehrlich gesagt schade, dass bislang nur ein bisschen mehr als 16.000 sich dazu durchringen konnten, da Mitglied zu werden. Und Also ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, jetzt irgendwo Mitglied in einem Fanclub zu werden, aber kein Mitglied im ersten FC Nürnberg zu sein. Noch dazu gibt's ja einige Fanclubs, die ja gezielt damit werben, also wir so nach dem Motto, wir erheben keine Mitgliedsbeiträge, aber du bist dann OFCN-Mitglied und hast dann Vorteile, die du dem Verein gegenüber dann halt geltend machen kannst, eben vergünstigte Einkäufe im Fanshop, man kommt eher an Karten ran, man kriegt die Karten günstiger. Und ich finde da eigentlich richtig, dass da mal wirklich durchgegriffen wird. Und wie Sören eben auch schon sagte, gegenüber Sponsoren oder gar Investoren ist es natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn man mit 30.000, 40.000 Vereinsmitgliedern dann wuchern kann, als mit den jetzigen 16.000.
Also ich merke, wir sind uns da ziemlich einig, dass das gut ist, dass da klar Schiff gemacht wird, dass es auch wünschenswert wäre, wenn der erste FC Nürnberg das ein oder andere Mitglied hat, und jeder, der das hört, darf sich aufgefordert fühlen, dem ersten FC Nürnberg beizutreten, sofern er das noch nicht getan hat. Und natürlich dem ersten FC Nürnberg zugetan ist, auch wenn er manchmal ein Fürth-Trikot trägt, Sören.
Dazu möchte ich mich nicht näher äußern müssen.
Lasst uns noch über die Satzungsänderung sprechen. Wir hatten gerade im Off schon mal so ein bisschen darüber gesprochen und Markus hat das schon mal gerade eben gut aufgedröselt. Markus, du darfst es einfach noch mal kurz zusammenfassen, worum es da eigentlich ging, denn das Ganze ist ziemlich deutlich mit nicht mal 25% Zustimmung am Ende abgekanzelt worden und dennoch hat es für ganz schön Aufsehen gesorgt.
Also ich teile das Ganze mal in zwei Phasen ein. Die erste Phase finde ich nämlich im Prinzip eigentlich schon mal sehr gut. Wir haben bislang 9 Aufsichtsräte, die jeweils für 3 Jahre gewählt sind. Das heißt, jedes Jahr stehen wieder 3 Aufsichtsräte zur Wahl. Und so gliedert sich dieses ganze Gremium. Angedacht war es eben jetzt so, dass nur noch 6 Aufsichtsratmitglieder gewählt werden. Das Ganze nicht mehr jedes Jahr, sondern nur alle 2 Jahre. Im Zuge dessen die Legislaturperiode, sage ich jetzt mal so, von 3 auf 4 Jahre verlängert wird. Und die übrigen 3 Posten aus sogenannten kooptierten Aufsichtsratmitgliedern besteht. Das heißt, aus einem Vorschlag, den der Wahlausschuss dann den 6 gewählten Aufsichtsräten gibt, wählen die gewählten Aufsichtsräte 3 weitere Aufsichtsräte dann mit rein, um eben Leuten die Möglichkeit zu geben, die sich jetzt dieser Mitgliederversammlung und dieser 3-minütigen Vorstellung sich einfach sich den Schuh nicht anziehen wollen. Was ich auch ehrlich gesagt verstehen kann. Bis daher gehe ich mit der ganzen Geschichte eigentlich auch noch konform. Schwierig ist es dann geworden, weil das Ganze dann so aussehen sollte, wenn ich das jetzt wirklich zu 100% richtig verstanden habe. Sören, falls ich da falsch liege, korrigier mich bitte. Dass ein Mitglied vom Fanbeirat vorgeschlagen werden soll. Und dieses Mitglied vom Wahlausschuss mehr oder minder direkt in den Aufsichtsrat durchgewinkt werden soll.
Ja, so habe ich das auch verstanden, ja. Also durchgewunken werden kann zumindest, wenn das der einzige Vorschlag ist.
Genau. Und das ist halt ein Punkt, da versucht man irgendwie sich eine Hintertür offen zu halten, glaube ich, um auf Teufel komm raus ein Mitglied oder jemand aus, in Anführungszeichen, aus der Kurve in den Aufsichtsrat zu bringen. Wobei ich denke, dass das eigentlich gar nicht nötig ist, weil ich glaube, Ehrenberg ist jetzt auch das zweite oder dritte Mal im Aufsichtsrat, der ja auch mehr oder minder einer von denen aus der Kurve ist. Und Ralf Peisel war auch über 6 Jahre im Aufsichtsrat. Und ich verstehe nicht, warum er sich das Ganze da so kompliziert gemacht hat. Und auch in meinen Augen rechtlich bedenklich. Und von daher, ich habe auch dagegen gestimmt. Und deswegen sind ja auch nur knapp über 23% Zustimmung für diese Satzungsänderung zusammengekommen.
Ja, du hast den rechtlichen Gedanken angesprochen. Versammlungsleiter Dr. Axel Adrian hat ja dann auch gesagt, dass das Ganze nicht so ganz Hand und Fuß hat und dann eben auch juristisch wahrscheinlich fragwürdig wäre. Darüber hinaus wurde ja dann, nach allem, was ich so mitbekommen habe, gab es dann eben diverse Wortmeldungen, die ansprachen, dass damit das Mitgliedsrecht geschwächt würde und eben ja auch in Richtung organisierte Fans ein gewisser Teil an Macht verschoben wird, dass eben obendrein der Fanbeirat sehr, sehr viel Macht bekäme, weil der Fanbeirat natürlich ganz bewusst sich nur auf ein Mitglied eben festlegen könnte, das dann automatisch drin landen würde. Sehr interessant fand ich, das hatte Club Fans United getwittert, dass wohl einer gesagt hat, dass es im Fanbeirat aber nie diskutiert wurde. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, Sören.
Da kann ich leider nichts dazu sagen, ob das jetzt im Fanbeirat diskutiert wurde oder nicht, aber ich habe das ähnlich wie Club Fans United vor Ort auch so wahrgenommen. Kann allerdings jetzt weder sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt, aber grundsätzlich gehe ich auch komplett mit Markus' Ausführungen. Also der Antrag per se, also so die Message, okay, es sollen 3 kooptierte Mitglieder geben, des Aufsichtsrats, finde ich genau den richtigen Weg, und da ist vielleicht auch wichtig zu wissen, das hat Herr Meske in seiner Rede auch genauso dargestellt, dass er sich den zukünftigen Aufsichtsrat so vorstellt, 6 gewählte Mitglieder plus 3 kooptierte Mitglieder. Aber es war doch handwerklich nicht sauber ausgearbeitet, dieser Antrag. Es klang wirklich so, als wollte man versuchen, über ein Hintertürchen irgendwie einen Mann aus der Kurve, sage ich jetzt mal, irgendwie einzuschleusen, überspitzt gesagt. Und das finde ich einfach komplett unnötig. Das geht dann schon wieder so in diese Richtung wir und ihr, also quasi so 2 Lager, so die Kurve gegen den Rest. Vollkommen unnötig meiner Meinung nach, weil, wie Markus auch schon richtig gesagt hatte, man hatte mit Dr. Peisel ja schon mal wirklich einen Vertreter der organisierten Fanszene im Aufsichtsrat. Und man hatte zum Beispiel auch einen Stefan Müller im Aufsichtsrat, der ja selber auch aus der Kurve kommt. Der Mann hatte jahrelang eine Dauerkarte in der Kurve, ist Fanclub-Mitglied und hat sicherlich auch immer ein offenes Ohr, die organisierte Fanszene. Von daher gibt's, finde ich, überhaupt keinen Grund, das jetzt über irgend so ein Hintertürchen zu versuchen oder da irgendwas zu unterwandern. Ich glaube ganz ehrlich, wenn die organisierte Fanszene einen guten Kandidaten hat und den zur Wahl stellt, also ich habe da jetzt auch kein Problem damit, dann für einen Fanvertreter irgendwo zu stimmen. Also ich fand den Antrag, wie gesagt, die Message mit 6-3, die ist, finde ich, gut, aber das über so ein Hintertürchen zu machen und dass dann auch plötzlich Leute Einfluss auf den Aufsichtsrat haben, die eigentlich mit dem Verein jetzt rein rechtlich in gar keinem wirklichen Verhältnis stehen, fand ich sehr, sehr schwierig. Und spätestens dann, als auch, wie du auch schon richtig gesagt hast, als Dr. Adrian dann auch seine Bedenken gegeben hat, als Notar, der sich ja wirklich mit Vereinsrecht dann auch wahrscheinlich entsprechend auskennt, im Gegensatz zu wahrscheinlich 99% der anwesenden Mitglieder, war dann für mich auch klar, okay, da werde ich mit Nein stimmen.
Noch dazu kommt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dieser Mitgliederbeirat in der Satzung eigentlich noch gar nicht wirklich verankert ist. Und genau. Das macht es dann eben auch noch zusätzlich schwierig, jemanden ein Vorschlagsrecht einzuräumen, der in der Satzung noch gar nicht so wirklich verankert ist.
Genau, also war alles einfach so ein bisschen im Gesamtbild so ein bisschen dubios, sage ich mal. Also keiner wusste, glaube ich, so richtig, wie das vonstatten laufen soll und was das alles für Konsequenzen hat. Und da finde ich es dann richtig, eher den ruhigen Weg zu gehen und dann auch abzuwarten, was der Verein dann jetzt wahrscheinlich im nächsten halben, dreiviertel Jahr vorschlagen wird, wie man die Aufsichtsratsstrukturen modernisieren kann. Ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass uns ein Herr Zitzmann oder dann vielleicht auch mal jemand mit Fußballsachverstand wie jetzt ein Andreas Köpke oder auch ein Hans Meyer im Aufsichtsrat sicher gut tun würden und dass die wahrscheinlich keine gesteigerte Lust haben, sich bei der Mitgliederversammlung da 3 Minuten vorne hinzustellen. Man stelle sich jetzt wirklich dann an die Köpke in der Position vor. Das ist einfach meiner Meinung nach fast schon unwürdig für ihn.
Ja, ihr habt das, denke ich, gut dargelegt. Es war, glaube ich, wie ich das so mitbekommen habe, auch sehr konstruktiv dann, wie Kretlein, Meske sich dazu geäußert haben oder wie eben auch Dr. Adrian sich dazu geäußert haben, dass Kretlein meinte, eben auch der Gedanke ist gar nicht so schlecht, aber es ist halt problematisch. Der Wahlausschuss würde sehr viel Macht bekommen. Das muss alles so ein bisschen eben ja diskutiert werden. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat dann eben auch ein Mitglied sich geäußert, hat gesagt, wir reden hier über Scheibchen der Salami und kennen die ganze Wurst nicht. Also das ganze Ding muss einmal komplett aufgearbeitet werden, dann können wir auch darüber diskutieren, ob es letzten Endes gut ist. Und Florian Zenger hatte ja bei Clubfans United dann auch so ein bisschen spekuliert, ob das vielleicht nicht eine Abstimmung in einer Art von Probelauf für die Ausgliederung war, um mal zu gucken, wie sind denn so die Machtverhältnisse aktuell, wenn sich eben die Mitgliederversammlung derart zusammensetzt. Aber es ist letzten Endes deutlich abgeschmettert worden. Wie gesagt, nicht mal 25% haben dafür gestimmt. 75 hätten dafür stimmen müssen, weil es eben eine Satzungsänderung ist. Und insofern ist es jetzt auch gar nicht weiter interessant. Wir warten ab. Sören hat es gerade richtig gesagt. Mal gucken, was der Verein in den nächsten Monaten macht. Meske hat es angedeutet, dass das durchaus ein Konstrukt ist, das man sich wünscht, aber eben nicht auf diese Art und Weise. Wir wollen uns dann abschließend in dieser Sendung noch damit beschäftigen, dass Daniel Westgate neuer Pressesprecher beim 1. FC Nürnberg ist. Der Name ist sicherlich vielen ein Begriff, hat für die Bild lange Zeit geschrieben und das hat natürlich dann für Diskussionen gesorgt. Und wir wollen abschließend natürlich keine Sendung ohne Tipp noch ganz kurz über das anstehende Darmstadt-Spiel sprechen, hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den 1. FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de.
Jahreshauptversammlung haben wir ad acta gelegt. Der 1. FC Nürnberg hat seine Mitglieder größtenteils zufriedengestellt und in einer angenehmen Atmosphäre für Austausch mit den Mitgliedern gesorgt. Jetzt wollen wir uns einem anderen Thema widmen, das womöglich deutlich emotionaler diskutiert wurde in der vergangenen Woche, als es die Jahreshauptversammlung dieses Jahr letzten Endes war. Und das ist der Wechsel des bisherigen Bild-Journalisten Daniel Westgate zum 1. FC Nürnberg als Pressesprecher. Er übernimmt quasi die Funktion, die Luana Valentini bis vor kurzem noch inne hatte, die sie ja dann aber aufgegeben hat. Und ich hatte darum gebeten, auf Twitter mal so ein kleines Meinungsbild einzuholen, oder wir haben ein kleines Meinungsbild eingeholt, und es schwankt sehr stark zwischen gute Wahl, journalistisch beherrscht er sein Handwerk und geht halt hin, bis ausgerechnet die Bild hat bis vor kurzem reißerische Artikel geschrieben, den FCN an die Wand genagelt. Der Großteil der Meinungen findet sich irgendwo so in der Mitte und ist eine, mit der ich relativ konform gehe, nämlich, dass man schwer abschätzen kann, wie er sich als Pressesprecher macht, aber dass es ein ganz großes Manko von vornherein mit sich bringt, dass er eben Bildjournalist war. Denn wenn jetzt irgendwas in der Bild steht, wird automatisch mit dem Finger auf ihn gezeigt werden. Und das ist was, das, glaube ich, diesem Wechsel so ein bisschen innewohnt und womit alle so ein bisschen ja zu hadern haben, Markus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Insgesamt, ja, auf jeden Fall was für Aufsehen gesorgt hat, denn dass ausgerechnet von der Bild jemand zum 1. FC Nürnberg als Pressesprecher wechselt, das hat, glaube ich, keiner so richtig vorhergesehen.
Naja, sagen wir mal so, ich kann mir eher vorstellen, dass jemand von der Bild zum FCN als Pressesprecher wechselt, bevor Christoph Biechele vom Kicker kommt, weil der schreibt also deutlich negativer über den FCN. Ja, es mag mit Sicherheit ein bisschen schwierig sein, wenn jemand sozusagen die Seiten wechselt. Aber das von vornherein dann zu verteufeln, finde ich jetzt auch nicht in Ordnung. Es gibt ja auch ein Gegenbeispiel dafür. Steffen Seibert war früher Journalist und Moderator beim ZDF, ist seit zig Jahren der Regierungssprecher von Kanzlerin Merkel. Und da dringen jetzt auch keine Interna nach außen. So wie ein Journalist auch zum Beispiel seine Quellen schützt, glaube ich, sollten wir ihm jetzt einfach eine Chance geben. Vom rein journalistischen her, denke ich, hat er sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Und ich denke, dass es trotz allem eine gute Wahl ist und warten wir doch einfach mal ab.
Ja, Sören, wie siehst du die ganze Geschichte? So eine Problematik, die ja dann dieser Wechsel unabhängig vom Bild oder nicht innewohnt, ist ja diese enge Verzahnung von lokalen Medien und Vereinen, die es sowieso schon gibt. Und jetzt dann der Wechsel innerhalb und auf einmal sitzt er eben nicht mehr an der Seite seiner Kollegen, sondern auf der anderen. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich auch für ihn jetzt auf ganz persönlicher Ebene nicht so einfach ist.
Absolut. Also es ist natürlich jetzt jede Mitteilung, die in der Bild als exklusiv erscheint, vielleicht noch bevor es der Verein veröffentlicht, wird man jetzt natürlich sagen, oh, der Westgate steckt seinen alten Kollegen da ein paar Infos. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und wenn ich die Bildreporter richtig verstanden habe, haben die jetzt sogar eher Sorge, dass es schwieriger wird, an Infos zu kommen, genau wegen dieser Problematik, dass vielleicht Westgate sogar übertrieben penibel darauf achtet, der Bild-Zeitung keine Internas zukommen zu lassen. Also ich bin der Meinung, es ist grundsätzlich, ich meine, ich kenne die Person Daniel Westgate nicht persönlich, er soll ja ein bisschen schwieriger Charakter sein, aber der Grundgedanke, jemanden aus der Boulevardpresse zu holen, den finde ich jetzt nicht so verkehrt, weil jemanden, der so lange für die Bild-Zeitung gearbeitet hat, der weiß, wie diese Branche tickt und der weiß, wie Boulevard funktioniert und der weiß wahrscheinlich auch, wie man den Boulevard ein bisschen steuern kann. Ich meine, das ist ja die große Aufgabe von PR, wirklich Journalisten auch ein bisschen zu steuern. Das ist ein Geben und Nehmen. Also man muss ja auch den Journalisten die eine oder andere Exklusivinformation zukommen lassen, um dann vielleicht auch mal die ein oder andere Pressemitteilung entsprechend zu platzieren oder vielleicht die ein oder andere Veröffentlichung nicht zu machen. Und ich glaube, das versteht Westgate in der Tat wirklich sehr, sehr gut, wie man eben Presse steuert und wie man Pressearbeit macht. Das hat mir bisher immer so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, Luana Valentini ist ein ganz, ganz toller Mensch, kommt unglaublich sympathisch rüber. Ob sie jetzt Presse wirklich so richtig steuern kann oder konnte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Tue ich mich auch schwer in der Einschätzung. Ihr persönlich auf jeden Fall alles, alles Gute für ihre Zukunft. Was ich sehr, sehr schade fand, war jetzt der Umgang mit der Botschaft Westgate, also ihn da quasi mit Kleinfinger von Game of Thrones zu vergleichen, der dann auch, ohne jetzt spoilern zu wollen, dann hingerichtet wird und so. Und das ist mir alles viel, viel zu dramatisch. Also das ist eine Stelle beim 1. FC Nürnberg, die ist nicht kriegsentscheidend, die ist notfalls auch relativ einfach und beliebig austauschbar. Ja, man sollte ihm eine faire Chance geben. Der Mann hat noch keinen Tag für den 1. FC Nürnberg gearbeitet und wird manchen schon verteufelt. Also ist ähnlich wie vielleicht, wenn man es jetzt mal auf einen Spieler vergleicht, wie mit Ishak, der ja von einigen wirklich schon an die Wand genagelt wurde, jetzt dann plötzlich der Torheld ist. Also lass uns Daniel eine faire Chance geben und wenn es Mist ist, okay, aber ich glaube, Michael Mieske hat sich schon auch sehr genau überlegt, was er da macht.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu diesem Littlefinger-Vergleich, der wurde von der Jabasta gezogen, damit da noch klar ist, wo dieser Vergleich herkommt, nachdem Sören hier gerade alle Game of Thrones Nachzügler ordentlich gespoilert hat. Aber hoffen wir einfach, dass das bei keinem der Fall ist. Ja, wie ihr es beide schon ansprecht und der Punkt, den Sören gerade auch ansprach, sicherlich ein sehr, sehr interessanter. Er wird natürlich versuchen, eben dieses mit dem Finger auf ihn zeigen, irgendwie in gewisser Art und Weise auch zu unterbinden. Tut seinen Kollegen damit vielleicht auch keinen Gefallen. Also wir dürfen gespannt sein. Am 1.11. geht es dann letzten Endes für ihn los. Und dann wird er aller Voraussicht nach ja wahrscheinlich am 2. oder 3. die erste Pressekonferenz dann leiten, denn da ist ja dann das Montagsspiel gegen Ingolstadt am 6. November danach und dann können wir uns einen ersten richtigen Eindruck von ihm als Pressesprecher verschaffen. Und jetzt ganz, ganz am Ende unserer etwas aus dem Ruder gelaufenen Sendung sprechen wir noch kurz übers Sportliche, denn am kommenden Montag gastiert der erste FC Nürnberg beim SV Darmstadt 98. Eine Mannschaft, die ja mit großen Namen gespickt ist, die auch nicht so schlecht in der Tabelle dasteht, wenngleich es zwischenzeitlich schon mal ein bisschen besser aussah. Es holpert an der einen oder anderen Stelle an der Qualität des Kaders, haben, glaube ich, die wenigsten Zweifel. Ich erinnere mich mit Grauen an das letzte Gastspiel am Böllenfalltor. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Markus, was erwartest du für eine Partie?
Ja, ich denke, dass es eine ziemlich spannende Geschichte werden wird. Darmstadt ist im Gegensatz, sage ich jetzt mal, zu Bielefeld eher eine Mannschaft, die auf jeden Fall Fußball spielen wird, gerade zu Hause. Topspiel des Spieltags am Montagabend. Ich glaube, es wird ein recht offener Schlagabtausch werden und mit Sicherheit jetzt nicht so, dass die Darmstädter sich hinten reinstellen und warten, dass der Club das Spiel macht und uns dann einfach nur böse auskontern wollen. Von daher erwarte ich ein interessantes Spiel. Denke mal, beide Mannschaften werden da auf Sieg spielen wollen und ich hoffe, dass wir das glücklichere Ende dann für uns haben.
Markus hat die Arminia angesprochen. Das ist der letzte Gegner, den Darmstadt geschlagen hat in einem furiosen 4:3 am Böllenfalltor. Danach gab es 2 Unentschieden gegen Heidenheim und gegen Dresden, auch relativ torreich, 2:2 gegen Heidenheim, 3:3 gegen Dynamo. Und dann gab es zuletzt jetzt sogar die Schlappe gegen Ingolstadt. Also der Trend, nicht der Freund der Darmstädter, Sören, während der FCN von der Arminia-Pleite mal abgesehen, sich zuletzt ja eigentlich gut präsentiert hatte. Was erwartest du für eine Partie?
Also ich denke, dass Darmstadt ein Gegner ist, der uns durchaus liegen wird. Darmstadt steht, wie du richtig sagst, ein bisschen unter Zugzwang schon, ein bisschen unter Druck. Das heißt, die werden natürlich schon versuchen, das Spiel zu machen. Und wir können aus einer guten Defensive heraus ein gutes Konterspiel aufziehen, wie wir es ja zum Beispiel in Fürth auch echt gut gemacht haben. Deswegen, mein Tipp, wir gewinnen 3-1, zweimal Teuchert mit frischem Wind aus der U21 und einmal Möwald.
Oha, mit Torschütze, also gewagt bei der Premiere. Ich muss übrigens noch ganz kurz die DFL richtig verteufeln. Ich bin nämlich am Wochenende nur unweit von Darmstadt und ausgerechnet an diesem Wochenende wird es natürlich wieder ein Montagabendspiel, sodass ich nicht anwesend sein werden kann. Markus, was denkst du, wie geht's aus, nachdem du ja so ein bisschen vom Schiedsrichter und so ein bisschen von Eduard Löwen, aber natürlich hauptsächlich vom Schiedsrichter, um deinen verdienten Tagessieg beim letzten Tipp gebracht wurdest?
Ja, das nehme ich dem Schiedsrichter schon echt übel, weil dieses 1-1, das wäre es natürlich gewesen. Ich hoffe mal auf etwas mehr Glück und denke, dass es ein torreiches Spiel wird und wir mit 3:2 gewinnen werden.
Ihr wollt, dass wir Montagabend viele nerven lassen, ich merke das schon. Ich tippe natürlich wie immer 2:1, was mache ich hier auch anderes, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Ich bin gespannt, was es für eine Begegnung wird. Wir werden uns dann auf jeden Fall über diese Partie ausführlich unterhalten, haben ja dann die Länderspielpause erstmal wieder hinter uns gelassen. Damit hat man uns ja irgendwie jetzt zu Saisonbeginn so ein bisschen zugebombt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die interessante, bisschen mehr als eine Stunde, über hauptsächlich natürlich die Jahreshauptversammlung, aber eben auch über Daniel Westgate und über den SV Darmstadt 98 bei Markus und bei Sören, der zum ersten Mal dabei war. Das war total bekloppt auf meinsportradio.de und wir hören uns nächste Woche wieder.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.